setzt sie in Sicherheit und vergesst eure wichtigsten Pflichten. Gerade in diesen Zeiten, in denen unserer schönen deutschen Heimat eine lauernde Gefahr droht.
Am 20.04., dem Geburtstag des Führers, war immer bei uns die erste Stunde schulfrei.
Die Zeit damals war links, wir waren alle links.
Man hatte sich diesem System, ob das jetzt in der Schule, ob das privat oder später im Berufsleben, man hat sich diesem System unterordnen müssen.
Wenn genügend Lehrer da wären, könnte man die Kinder halt besser fördern, auch Einzelne fördern. Das ist eben nicht da.
Natürlich auch Werte vermitteln möchten, die wir in öffentlichen Schulen vielfach vermissen.
Ein Jahrhundert lang Schule, vom Rohrstock bis zum Laptop. Zu diesem Thema haben wir uns vom Tatfunk des Hans-Carossa-Gymnasiums mit einigen wichtigen Stationen des letzten Jahrhunderts beschäftigt. Angefangen bei der Schule zur Zeit des Ersten Weltkriegs bis hin zur Schule heute. Interessant dabei ist, wie sehr sich gesellschaftliche Entwicklungen im Schulalltag widerspiegeln. Wir haben den Jugendbuchautor Jochen Till in Frankfurt besucht. Er wird uns als Gesprächspartner durch die Sendung begleiten. Herr Till, Sie sind 41 Jahre alt und leben in Frankfurt. Hier arbeiten Sie als freier Autor. In Ihren Büchern schreiben Sie über das Leben an der Schule. Sind da auch autobiografische Geschichten dabei?
Ja, das bleibt nicht aus. Da sind sehr viele autobiografische Geschichten dabei. Ich habe sehr lange Schule gemacht, 16 Jahre. Ich mochte die Schule sehr gerne. Und von daher kommen da immer auch eigene Geschichten mit rein.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel in meinem Erstling geht es um den 19-jährigen David Sonnenschein. Und das ist sein letzter Schultag, also der Tag seines mündlichen Abis. Und da kommen schon eigene Sachen mit rein, wie eben halt die Deutschprüfung halt und der Direktor und so weiter und so fort. Also das habe ich alles auch selbst erlebt und dann eben darin verarbeitet.
Kommen wir nun zu unserer ersten Station. 1918. Draußen tobt der Erste Weltkrieg. Viele verlassen die Schule, um für das Vaterland zu kämpfen. Andere bleiben zurück. Doch der Krieg macht auch vor den Toren der Schule nicht Halt, was im folgenden Hörspiel deutlich wird.
Meine Damen und Herren an den Rundfunkgeräten, soeben erreicht uns ein Bericht aus Frankreich, den der tapfere deutsche Offizier Freiherr von Lersner aus dem Kriegsgefangenenlager Montoise schmuggeln lassen konnte. Die Behandlung der deutschen kriegsgefangenen Offiziere ist weiterhin ein Skandal. Stehen wir zusammen, an den Fronten wie in der Heimat. Es lebe unser Kaiser Wilhelm II. Hurra, hurra!
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Direktor.
Setzen. Martha Thielke, erste Strophe. O Deutschland hoch in Ehren.
O Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu, jetzt leuchte deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu.
Sehr schön. Alexander Kramer, zweite Strophe.
Gedenket eurer Väter, gedenkt
der großen Zeit.
Der großen Zeit.
Da Deutschlands gutes Ritterschwert.
Da Deutschlands gutes Ritterschwert.
Gesiegt in
Rosenthal.
Gesiegt in.
Ja, was denn? Wo gesiegt?
Ich weiß nicht, Herr Direktor. Hab den Text vergessen.
So? Den Text vergessen also? Faulheit ist aber noch nicht dein einziges Vergehen. Mit diesem Lied vergisst du nicht nur einen Text, du vergisst auch unsere Größe. Du vergisst die Gefahr. Die Gefahr, in der unsere geliebte Nation steht. Es ist deine verdammte Pflicht, deinem Land zu dienen. Seht mich an. Ich habe mein linkes Bein dem Vaterland geopfert. Sogar ein Jud wie Rosenthals Vater hat im Krieg seinen Arm mit Freuden dem Vaterland geopfert. Und ihr sitzt hier in Sicherheit und vergesst eure wichtigsten Pflichten. Gerade in diesen Zeiten, in denen unserer schönen deutschen Heimat eine lauernde Gefahr droht. Nun zu dir, Jakob Rosenthal. Hände vor! Aua! Sprich mir nach. Ich darf nicht vorsagen.
Ich darf nicht vorsagen.
Erstens. Frankreich verlor in der letzten Schlacht in der Ardenne von 160.000 Soldaten 50.000. Wie viel sind das in Prozent? Zweitens, die U9 hat mit 3 Schüssen zu 15.000 Mark.
Und wie viel kostet ein Arm?
Wie bitte, Jakob?
Ich habe mich nur gefragt, wie viel eigentlich ein Arm kostet.
Wie kommst du denn auf sowas?
Sein Vater ist aus dem Krieg zurück. Er hat einen Arm ab.
Das tut mir sehr leid für deinen Vater. Aber deine Frage verstehe ich immer noch nicht.
Es ist doch so. Waffen kosten Geld. Waffen sind was wert bei uns. Menschen aber offenbar nichts.
Jakob, ein Menschenleben ist unersetzbar. Das weißt du doch.
Aber ein Arm oder ein Bein, das lässt sich wieder drankleben, oder was? Wir sollen immer nur ausrechnen, wie viel betrug der Verlust an Panzerkreuzern oder wie viel Prozent Verlust hatte der Feind. Alles nur anonyme Zahlen. Aber den Wert eines Menschenlebens berechnen wir nie.
Diese Aufgaben gefallen mir auch nicht. Wir alle kennen jemanden, der im Krieg gefallen ist. Aber so steht das im Lehrbuch. Wir sind verpflichtet, euch so zu unterrichten.
Auch jetzt noch?
Wie meinst du das?
Na, der Krieg ist doch bald zu Ende. Und dann haben wir vielleicht auch bald eine ganz neue Regierung.
Alexander, so etwas darfst du nie wieder sagen, hörst du? Ich müsste dich jetzt eigentlich bestrafen.
Warum?
So ist das eben. Das sind staatsgefährdende Äußerungen. Als Lehrerin bin ich eigentlich verpflichtet einzugreifen. Ich würde auch gerne alles anders machen. Aber damit würde ich meine Entlassung riskieren.
Achtung, Achtung! Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Hat abgedankt und Deutschland verlassen. Friedrich Ebert zum Reichskanzler ernannt. Die Lage in Berlin wird von Stunde zu Stunde unüberschaubarer. Am Fenster der Reichskanzlei proklamiert Philipp Scheidemann die Republik.
Arbeit und Soldaten, der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Der Kaiser hat abgedankt. Es lebe die Deutsche Republik.
Dann haben sie die Krone geklaut, dem Wilhelm, dem Doofen, dem Oberganoven, dem haben sie die Krone geklaut.
Rosenthal, Lange, Specht, Koppitz, Paulik, Reiß, vortreten. Specht, Hände vor! Rosenthal, Hände!
Nein.
Du weigerst dich? Hände vor!
Nein!
Rote Brut! Denkt wohl bloß, weil ihr draußen was erreicht habt, könnt ihr euch auch in der Schule aufführen!
Herr Direktor, was machen Sie denn da? Jakob blutet ja!
Ich bestrafe ihn. Er hat nicht nur den Kaiser verhöhnt, nein, er hat sich auch seiner verdienten Strafe widersetzt.
Hören Sie sofort auf damit. Diese Zeiten sind vorbei, hören Sie?
Ich habe es immer gewusst. Sie sind eine Bolschewikin! Eine Vaterlandsverräterin, wie es im Buche steht. Verschwinden Sie!
Nein.
Verschwinden Sie endlich, oder ich vergesse mich!
Ich gehe nicht. Die Zeiten sind vorbei.
So? Das wird ein Nachspiel für Sie haben. Ich werde Sie melden.
Melden Sie mich nur. Zwischen Ihnen und mir steht eine ganze Revolution. Ihre alte kaiserliche Ordnung gibt es nicht mehr.
Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Schöner Ort ist Heimat wahr. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen. Gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt auch das Herz wieder mit. Und dann fängt ein neuer Frühling an. Arbeit und Zufriedenheit und innerer Sonnenschein. Das muss sein. Du und ich, wir alle brauchen wieder neuen Mut. Dann wird's gut. Unsere Heimat muss und bleibt bestehen. Und wird wieder schön, ein neuer Frühling. es wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt auf das Herz wieder mit, und dann fängt ein neuer Frühling an. Auch die grauen Wintertage gehen mal vorbei, dann ist Mai. Und das große Wunder, das die Sonne wieder schafft, gibt uns Kraft. Unter die Vergangenheit ein Strich, jeder hofft wie ich.
Der beste Lehrer mit den unaufmerksamsten Schülern. Da ist schon was dran, gerade wenn man schaut, welchen Zuwachs die rechte Szene im Moment hat. Beispiel Schulhof-CDs. Diese Propaganda-CDs der rechtsradikalen Szene werden von Anhängern der NPD auf Schulhöfen verteilt. Die Lieder haben Titel wie Wille zum Sieg oder Stunde der Patrioten. Wie brisant, glauben Sie, ist die Situation an den Schulen?
Das ist immer ein Thema an Schulen, das war es bei uns früher auch schon. Ich habe das zum Beispiel in einem Buch auch mit zum Thema gemacht. Das Buch heißt Ohrensausen. Darin geht es um eine Schülerband, halt eine Punkband eher, also halt eher links. Und der Sänger entwickelt sich so langsam halt in die rechte Richtung, sage ich mal. Und da halt geht es gerade um dieses Thema. Das ist wohl immer da, das gab es bei uns früher und ich weiß jetzt nicht, ob es heute schlimmer als früher ist, aber das Thema war eigentlich immer da.
Wir wollten wissen, wie brisant die Situation an den Schulen zur Zeit des Nationalsozialismus war. Dazu haben wir in Augsburg Zeitzeugen befragt.
Wir hatten ursprünglich Klosterfrauen, die wurden im Schuljahr 41, 42 alle rausgeworfen. Dann kamen andere Lehrer. Zum Teil normal, zum Teil absolut linientreu. Ganz linientreu war unser Rektor.
Der war aber für uns, mein Gott, das war so ein Halbgott da oben. Den haben wir alle gefürchtet, wenn der durch die Gänge gegangen ist.
Und der jagte uns jeden Morgen hinunter in den Hof. Und dann mussten wir stramm stehen und dann wurde das Deutschlandlied und die Fahne hochgesungen.
Und dann hat aber die Lehrerin und der Lehrer uns beigebracht, dass man mit Heil Hitler grüßt. Linke Hand mit dem Mittelfinger an die Hosennaht, rechte Hand hängen lassen und dann in Hüfthöhe ausgestreckt und dann Heil Hitler. Aber selber haben die Lehrer ein schlechtestes Beispiel gegeben. Wenn wir gesagt haben, Heil Hitler, hat sich auch größte Gott.
Bei mir in der Klasse musste ja immer mehr Kameraden einrücken. Und das war schon bedrückend. Ein Klassenkamerad ist sogar gefallen bei mir.
Ganz Deutschland glaubt an euch. Wer aus euren Reihen fällt, der stirbt nur, um unsterblich zu sein.
Am 20.04., dem Geburtstag des Führers, war immer bei uns die erste Stunde schulfrei. In dieser ersten Stunde wurden wir ja nationalsozialistisch unterrichtet. Es wurde also erläutert, was der Führer alles hat und was er alles will und was er alles kann. Ich erinnere mich aber, es hat uns nicht sehr interessiert. Wichtig war diese eine Stunde schulfrei.
Und da hatten wir eine Lehrerin, wenn sie kam, dann sagte die,
Wir müssen so stolz sein, dass wir Deutsche sind und einen solchen Führer haben. Wir werden in der ganzen Welt beneidet. Und wir haben dann mordstolz nachher gehabt.
Da hat also der Gastsprecher, der nicht gewählt, sondern bestimmt wurde, musste der schreien, Achtung, dann mussten wir aufspringen, wussten wir, das würde dressiert. Dann hat der feierlich verkündet, Spruch des Führers. Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sieg. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.
Mein Führer, nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil Sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben. Will auch diese Jugend selbstlos sein.
Bei Voralarm, das heißt, feindliche Flieger sind im Armflug, aber weiter weg. Durften wir aber noch heim. Das war uns also sehr wichtig, dass die Schule ausfällt. Juhu, war also große Freude. Bei Alarm natürlich musste man in Luftschutzkeller gehen.
Ich erinnere mich noch an ein Erdkundebuch. Welt und Heimat hieß das. Die Bodenschätze, die in diesem Erdkundebuch aufgeführt waren, wurden alle auf ihre Kriegstauglichkeit eingeordnet. Also das Kupfer kann man zudem gebrauchen und das Eisen sowieso.
So wie man uns als Kleinkinder gelernt hat, was man alles für den lieben Gott tun könnte, das haben wir dann alles für den Führer gelernt.
Die Erinnerungen der Zeitzeugen zeigen, dass Schule im Dritten Reich eng mit der Politik und vor allem mit der Ideologie des Nationalsozialismus verbunden war. Schule als Platz nationalsozialistischer Lehren, als Kriegsvorbereitung und um sich die Jugend gefügig zu machen. Für uns heute undenkbar, Doch auch das ist ein Teil, der zu unserer Schulgeschichte gehört.
Ich bin dagegen, ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verspielt mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Ich bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust, ich bin nicht faul. Ich hab nur einfach keine Lust, ich bin nicht hässlich. Ich seh nur anders aus als du, du hast verloren. Du gibst es nur nicht zu, ich bin nicht taub. Du brauchst nicht so zu schreien, ich bin nicht blind. Ich seh es nur nicht ein, ich bin nicht stumm. Ich halte nur den Mund, was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Grund.
Schlagwort 68er-Bewegung, Flower Power. Highlife im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Till, hatten Sie ähnlich wilde Zeiten?
Ja, hatte ich, aber die waren dann nicht 68. 68 war ich gerade 2 Jahre alt. Bei mir waren die wilden Zeiten in den 80ern eher und eben auch meine Schulzeit ganz besonders. Zum Beispiel habe ich 3x die 8 gemacht. Das war meine wildeste Punkzeit, sage ich mal. Ich war der einzige Punk an der Schule. Und hatte dementsprechend nicht viel Lust auf Schule. Und beim ersten Mal war es noch knapp, da bin ich knapp hängen geblieben. Beim zweiten Mal habe ich mir gesagt, das hattest du ja alles schon, da musst du nicht hingehen. Dementsprechend war das Zeugnis dann beim zweiten Mal 8. Klasse noch schlechter und ich durfte die 8 auf der Realschule nochmal machen. Das ist selbst in Hessen nicht üblich, hat man selbst für mich eine Ausnahme gemacht. Aber das waren schon sehr wilde Zeiten, die ich aber auch um nichts missen möchte.
Hätten Sie in die 68er-Bewegung reingepasst?
Glaube ich nicht. Also die Klamotten fand ich ganz schrecklich und mit der Musik kann ich auch nicht viel anfangen. Aber es war bestimmt auch eine lustige Zeit, kann ich mir vorstellen.
Lustig war es mit Sicherheit. Aber natürlich waren die 68er nicht nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Du siehst aus, Berude Dutschke. Den zweiten Schädel trägst schon genau wie er. Und du siehst aus, Berude Dutschke. Und du bist bestimmt auch so revolutionär.
Die 68er. Anti-Imperialismus. Studentenrevolten. Die freie Liebe. Eine Jugend erhebt sich. Irmgard Abeck und Gerhard Meidl sind 1968 Gymnasiasten in der Oberstufe. Beide erleben damals die Veränderungen in der Schule hautnah mit.
In der damaligen Zeit sind relativ regelmäßig Studenten gekommen. Die haben dann sogenannte rote Zellen an den Schulen betreut. Das war so richtig hierarchische Sache. Die Studenten sind gekommen und haben dann Schüler rekrutiert. Und die Schüler haben ihrerseits wieder richtig missioniert. Sie haben das schön vorsichtig gemacht. Wir haben uns in Privathäusern getroffen. Und die haben immer gesagt, das sind so halt Bibelstunden.
Revolution. Fast eine Religion. Man denkt schwarz-weiß. Die Gegner sind schnell ausgemacht. Das Establishment, die Regierung, die Lehrer.
Die Zeit damals war links. Wir waren alle links. Und der Lehrer war natürlich auch der Gegner. Als Schüler war der Lehrer der Gegner. Man hat da nicht kooperiert, man hat opponiert.
Es gab solche heiße Diskussionen, dass oft der Unterricht nicht mehr möglich war. Und die Lehrer waren dann hilflos. Also wir haben eine Zeit lang nicht mehr sehr guten Unterricht gehabt.
Für die Lehrer ist der Schulalltag sehr hart. Sie stehen an vorderster Front, müssen sich jeden Tag auf neue Diskussionen einlassen.
Kommen wir da an eine wilde Diskussion an einem Samstagvormittag über die Notstandsgesetze mit 2/3 Mehrheit. Und wir haben dann den Tafeldienst zur Notstandsbeseitigung auserkoren und in einer 2/3 Mehrheit beschlossen, dass der Tafeldienst vom Montag, also von der nächsten Woche, die Tafel wischen muss. Das hat eine 3/4 Stunde dauern. Die ganze Sozialkundestunde war damit gelaufen. Die Lehrer haben dann zu dem Zeitpunkt langsam mitgespielt. Vorher war das unmöglich gewesen. Vorher haben sie von Stalingrad erzählt.
Viele Lehrer sind überfordert. Aus Hilflosigkeit verteilen sie schlechte Noten. Ruhiger wird es in den Klassenzimmern trotzdem nicht. Andere aber stellen sich den Revolutionären und führen so manchen von ihnen vor.
Der Geschichtslehrer, der war einer der wenigen Lehrer, die sich dem auch gestellt haben. Und dann hat er mit einem von den Obersten der revolutionären Zellen diskutiert. Und der hat die These vertreten, es ging um Bedürfnisbefriedigung. Und wenn er irgendwelche Bedürfnisse bei sich entdeckt, dann muss er die auch erfüllen. Und dann hat ihn der Lehrer direkt gefragt, ja, wenn er ein Mädchen auf einer Party kennenlernt, will mit der was anfangen und die will nicht, was dann? Und er hat gesagt, ja, die kriege ich dann schon dazu. Und dann hat er so auf die Spitze getrieben, der Lehrer, und hat dann am Schluss gefragt, was würdest du machen, wenn du das Bedürfnis hättest, mit dem Mädchen zu schlafen und sie will nicht? Dann kam also raus, also er ist so revolutionär, dass er dann das mit Gewalt durchsetzen würde.
An den Schulen verbreiten sich die revolutionären Ideen sehr schnell. Es ist in, gegen das System zu sein. Aber im Elternhaus stoßen viele auf Widerstand. Die Eltern schießen zurück, mit Worten und Taten.
Also ich habe mit meinen Eltern massive Streitgespräche gehabt, Thema Apartheid. Da ist mal ein Knödel geflogen, der meinem Kopf gegolten hat, weil meine Eltern das nicht ertragen haben, dass ich ganz andere Ansichten habe. Und in der Schule war es dann ähnlich.
Aufregende Zeiten für einen Schüler. Alte Werte werden völlig neu definiert. Und heute? Leben Irmgard Abeck und Gerhard Meindl noch nach diesen Werten? Wie beurteilen Sie Ihr Verhalten im Nachhinein?
Also ich bin immer noch stolz drauf, dass ich da mir Gedanken gemacht habe und dass ich mich durchgefunden habe, auch zum friedlichen Weg.
Dieser gesellschaftliche Umbruch, es war was, zumindest für meine Altersgruppe, was von oben aufgesetzt ist. Wir haben da mitgemischt und wenn man 30, 40 Jahre vorher gelebt hätten, ich weiß nicht, wo wir da genauso mitgemischt hätten.
Cheers.
It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about?
She's sending out tickets to all your maiden babies. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag baby like you.
Im Asphalt, Wasser schlägt ins Gesicht, Mut wird sich angesungen, fast ohnmächtig vor Wut, der Gewalt entgegen. Nächtelang nachgedacht, jahrelang überwacht, tausendmal aufgegeben, alles falsch, ich will nur leben. Verstehe nur eure Autos. Sie werden dich fotografieren. Sie werden dich registrieren. Du verbaust dir dein ganzes Leben. Warum nur du? Es gibt doch so viele andere. Kämpfen für ein Land, wo jeder noch reden kann. Herausschreien, was ihm wehtut. Wer ewig schluckt, stirbt von innen.
Jetzt oder nie, jetzt oder nie mehr. Jetzt oder nie, verstehe nur eure Autos. Es tut so gut, wenn dir die Seele brennt. Du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut. Bis dir der Kopf zerspringt. Und du weißt, dass du etwas tun musst.
Wir werden dosiert, zensiert, Menschen achtlos diffamiert, wie eine träge Herde Kühe. Schauen wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter. Das Fernsehen redet uns tot. Pflanzen sterben an Atemnot. Wir warten immer zu lange, die Zeit rennt weg, wir müssen's angehen.
Jetzt oder nie, jetzt oder nie mehr, jetzt oder nie, wascht ihr nur eure Autos. Es tut so gut, wenn dir die Seele brennt, du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut, dass dir der Kopf zerspringt. Und du weißt, dass du was tun musst. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie mehr. Jetzt oder nie. Verstehe nur eure Autos.
Herr Till, Sie sind in Frankfurt zur Schule gegangen, als Deutschland noch geteilt war. Wie haben Sie die Zeit damals als Wessi erlebt?
Wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir Wessis sind. Also ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Halt ein Freund von mir hatte, glaube ich, Verwandte drüben und der ist dann im Sommer da immer mal hin. Aber das hat uns überhaupt nicht interessiert. Also wir haben das quasi gar nicht mitgekriegt. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Wir waren ja damals noch keine Wessis quasi. Ja, also es war uns nicht irgendwie, was ich bewusst. Und wir haben jetzt nicht an unsere Brüder im Osten gedacht oder so.
Frank Jaunik sah das etwas anders, als Ossi quasi. Mit 19 ist er über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik geflüchtet. Wir haben uns mit ihm getroffen und uns über seine Schulzeit in Jena unterhalten.
Das Leben in der DDR ist ja vom politischen System sehr stark beeinflusst worden. Wie hat sich das in der Schule ausgewirkt?
Man hatte sich diesem System, ob das jetzt in der Schule, ob das privat oder später im Berufsleben, man hat sich diesem System unterordnen müssen. Wenn ich mich nicht untergeordnet habe, habe ich zum Teil Nachteile gehabt, bestimmte Wege einzuschlagen der Weiterbildung. Wenn man nicht den Vorstellungen seines Vorgesetzten entsprochen hat, hat man da überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Egal, ob man gut war oder nicht.
Ist denn Unterrichtsstoff in Erinnerung geblieben, der dann im Nachhinein etwas suspekt erscheint?
Ja, das war eigentlich, sagen wir mal, das Fach Staatsbürgerkundeunterricht, weil es da definitiv eigentlich um das System Sozialismus ging, um die DDR, um Sowjetunion und das Ganze. Es hat eigentlich so ausgesehen, dass unser Freund von der DDR, das war die Sowjetunion, und der Westen, wie wir immer gesagt haben, die BRD, war eigentlich unser Feind.
Welche schulischen Veranstaltungen hat es gegeben?
Rein schulisch gesehen hat, es waren unsere Appelle, da hat es eigentlich dann in gewissen Abständen, wenn jetzt ein bestimmter Feiertag war oder wenn ein bekannter ehemaliger Politiker einen Geburtstag oder Sterbetag hatte, dann haben wir einen schönen Appell gehabt. Die Direktoren haben uns dann ungefähr ja 1 bis 2 Stunden vollgelabert mit irgendwelchen Schmarrn, den keiner verstanden hat, den keiner interessiert hat. Zum Schluss waren wir dann irgendwie alle 20 Zentimeter kleiner, weil wir die ganze Zeit uns die Beine im Bauch gestanden haben.
Hat es eine Art militärische Vorbereitung in der Schule gegeben?
Die militärische Vorbereitung, die hat es auch schon in der Schulzeit gegeben. Das war das sogenannte Wehrlager. Da sind wir da 14 Tage, die ganze Klasse, in so ein Lager gefahren. Ich denke auch mal, dass es einfach Disziplinförderung war. Dass einfach die Jungs und die Mädels da in so einer Organisation drin sind, wo es heißt, ihr müsst einfach parieren, wie wir das wollen.
Was ist mit aufsässigen Schülern passiert?
Ernsthafte Konsequenzen hat es eigentlich nicht gegeben. Es wurde dann sicherlich einmal ja, in Tadel verteilt. Wo es dann ein bisschen krimineller geworden ist, das sind dann Dinge gewesen, wenn gewisse Schüler von der Kleidung her ein bisschen kapitalistisch oder westlich angezogen waren. Da ist es dann schon passiert, dass gewisse Damen bei uns damals mit ihrer Kleidung dann heimgehen durften, sich wieder neu anziehen und dann wiederkommen. Wenn der Lehrer ganz schlecht drauf war, dann haben sie gar nicht mehr Kinder dürfen an dem Tag.
Welche Einschränkungen der persönlichen Freiheit hat es in der Schule gegeben?
Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schulklasse ein paar Leute gehabt, die wollten eine Rockband damals gründen. Haben die auch gegründet, haben auch die Möglichkeit gehabt, in den Schulräumen zu proben, haben sich dann gewisse Texte überlegt, haben sich dann einen gewissen Bandnamen überlegt und da haben damals die Burschen Pech gehabt. Die haben weder ihren Bandname oder gewisse Titel so veröffentlichen dürfen und daran sieht man eigentlich schon wieder, was das System versucht hat, einen da dermaßen zu beeinflussen, dass man eigentlich nur sehr, sehr positiv über die DDR oder das sozialistische System redet.
Thank you.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Überforderte Lehrer, miserable PISA-Studie, Integrationsprobleme von Schülern mit Migrationshintergrund, also Kinder aus Familien, die nach Deutschland eingewandert sind. Wie stehen Sie zu diesen Problemen?
Nun, ich kriege davon sehr viel mit, weil ich sehr oft auf Lesungen unterwegs bin Und meine Bücher scheinen sich speziell halt für solche Schulen mit solchen Problemen zu eignen. Denn es wird immer im Vorab schon, hat jetzt erwähnt, wir haben an unserer Schule Migrationsprobleme. Und die Lesungen funktionieren aber gerade an solchen Schulen sehr gut. Also ich glaube, das liegt eben einfach an der Sprache meiner Bücher, die recht einfach ist. Also halt, es liest sich einfach und man muss nicht irgendeinen Satz zweimal lesen, um ihn zu verstehen. Und das kommt gerade halt bei solchen Schülern auch sehr gut an.
Merken Sie auch regionale Unterschiede in Bezug auf Migrationsprobleme in Schulen?
Absolut. Also ich bin sehr viel unterwegs in Bayern unten und das ist was ganz anderes, als wenn man hier zum Beispiel in Frankfurt an der Hauptschule geht. Also das stelle ich sehr, sehr oft fest. In Bayern unten, wenn es da heißt, Sie lesen an einer Hauptschule, sage ich, okay, sehr gut, freue ich mich drauf. Also die sind wesentlich braver und es ist wesentlich ruhiger und eben auch weniger. Also ich sage mal, wenn man hier in Frankfurt an der Hauptschule geht, hat man stellenweise halt 70% Migrationskinder und unten in Bayern habe ich das noch nicht so festgestellt. Also es ist wirklich was ganz anderes.
Wie die Situation in der Kleinstadt Landshut in Bayern aussieht, wir haben nachgefragt.
Ja, hallo, mein Name ist Yilmaz, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus der Türkei und ich besuche die Hauptschule Schönbrunn, die 7. Klasse.
Ich bin die Elina, bin 11 Jahre alt, komme aus Tschetschenien und ich gehe in die 5D in der Realschule Knaps.
Diese zwei Kinder sind erst vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen. Keines von ihnen hat bei seiner Ankunft Deutsch gesprochen. Trotzdem haben beide den Einstieg ins Schulsystem auf ihre Art gemeistert.
Ja, also es gab in der 1. Klasse in Deutschland so ein paar Jungen, die kamen aus Russland und ich kann ja Russisch und ich habe mich die ganze Zeit mit denen verständigt. Die haben mir auch geholfen, ein bisschen Deutsch zu lernen.
Also am Anfang konnte ich noch kein Deutsch. Wo ich neu gekommen bin, da bin ich gleich in die Übergangsklasse gegangen. Und nach gewisser Zeit, also nach ungefähr 2 Jahren, dann bin ich in die Regelklasse gekommen.
Die Einrichtung sogenannter Übergangsklassen ist ein Schritt zur Förderung eingewanderter Schüler. In diesen Klassen wird besonders darauf geachtet, dass die Kinder richtig Deutsch lernen, bevor sie in normale Regelklassen kommen. Mit Sprachkursen im Kindergarten sollen Schwierigkeiten in der Schule schon frühzeitig verhindert werden. Allerdings ist der Übergang zu dieser Förderung nicht ganz problemlos. Surya Diewald kennt die Problematik aus nächster Nähe. Sie ist Sozialpädagogin und betreut die Hausaufgabenhilfe des Haus International in Landshut.
Es gibt ja auch die, die schon eingeschult wurden. Und das finde ich immer das Problem an den neuen Direktiven, dass das dann die, die jetzt schon in der Schule sind, nicht trifft. Und das ist ja eine ganze Generation.
Privat läuft der Schulalltag für Einwandererkinder oft ganz anders ab als der ihrer deutschen Mitschüler. Für viele deutsche Kinder ist die Unterstützung durch die Eltern im Schulalltag nicht wegzudenken. Ausländische Kinder müssen dabei oft andere Erfahrungen machen. Davon hört Karl Hoheisel immer wieder. Er ist früher Hauptschullehrer gewesen, jetzt gibt er Nachhilfe im Landshuter Asylbewerberheim.
Privat ist es dann schon sehr prekär. Eltern können den Kindern grundsätzlich nicht helfen. Erstens kommen sie von der Sprache nicht mit und zweitens täten sie sich genieren, dass sie sich vor den Kindern blamieren.
Durch die beengte Wohnsituation der Familien fehlt den Kindern oft auch einfach der Platz und die Ruhe zum Hausaufgaben machen. Erstaunlich, wie gut die Kinder trotz allem und ohne die Hilfe ihrer Eltern die Schule meistern.
Meine Eltern kümmern sich eigentlich gar nicht um meine Schulsachen. Ich muss mich selber darüber kümmern.
Ja, also mein Vater geht schon in der Sprechstunde oder Sprechstunde von meinem Lehrer. Und was die Hausaufgaben anbelangt, können meine Eltern jetzt nicht helfen, aber deswegen komme ich auch hierher.
Die Lebensumstände deutscher und eingewanderter Schüler sind manchmal sehr unterschiedlich. Fördermaßnahmen wie Sprachkurse und Übergangsklassen versuchen das auszugleichen. Aber auch andere Probleme unseres Schulsystems verschärfen die Situation.
Ich war ja auch auf der Hauptschule, wir haben auch mit den 30er-Klassen und noch mehr zu kämpfen gehabt. Die einfachste Lösung, die es wäre, ist, dass man einfach sagt, reduziert die Klassen um 50%, dann sind 90% aller Probleme gelöst. Wenn genügend Lehrer da wären, könnte man die Kinder halt besser fördern und auch Einzelne fördern. Das ist eben nicht da.
Die speziellen Probleme von Schülern mit Migrationshintergrund sind also ein Zusammenspiel vieler Mängel im Bildungssystem. Die Politik hat erste Förderangebote geschaffen, um darauf zu reagieren. Wie erfolgreich die bisherigen Hilfsmaßnahmen sind, wird sich erst in Zukunft herausstellen. Vermutlich werden uns die Probleme von Einwandererkindern noch einige Zeit lang beschäftigen.
vagabonde s'enveloppe dans les lumières de la ville. Des vitrines, des bars, des sex shops, sans papier, ils se faufilent. Ils s'enlisent dans un bain de foule, cachette mouvante, puis très peur. Parfois ils perdent pied, ils coulent dans la folie des profondeurs. Ils s'enfoncent dans une langue bizarre qui bourdonne les fourmis de voix. Ils se cognent contre des regards, il est tellement maladroit. Évidemment, il planque son nom, il ne veut pas le gaspiller. Il n'utilise plus qu'un surnom, deux ou trois fausses identités. Clandestinement, dans Paris, il regonfle tout son courage. Et c'est le secret écrit entre les lignes de son visage. Discrètement, sans faire de bruit, il cherche quelque chose à manger. Un abri où passer la nuit, un robinet pour se laver. Les sacs devant ces ivrognes qui couchent dans les grottes de la rue. Où ils n'ont plus de langue, ils grognent, ils perdent la tête et ils puent. Que devant cet hiver, le gel et les flocons de neige. Et puis devant un autre hiver, devant d'autres flocons de neige. Et ça que devant la police qui contrôle les gens de sa race. Il se souvient de la milice, il regarde ses godasses. Destinement dans Paris, il regonfle tout son courage. Il sait le secret écrit entre les lignes de son visage. Ça va bien, il s'est échappé de la guerre. Puis il glisse au fond de ses mains une larme et une prière. Il se dit que ça va bien, il s'est échappé de la guerre. Puis il glisse au fond de ses mains une larme et une prière. Dans Paris, il regonfle tout son courage. Et c'est le secret écrit entre les lignes de son visage.
These are the results of 1,000 electric volts, a neck with bolts.
Nurse, we're losing him, check the pulse.
A kid who refused to respect adults, wore spectacles with tape frames and a freckled nose. A corny looking white boy, scorny and always ornery, cause I was always sick of brawny bullies picking on me. And I might snatch, one day just like that, I decided to strike back, flattened every tire on the bike rack. My first name's Junior High, this kid said,
it's you and I, 3 o'clock sharp, this afternoon you die.
I looked at my watch, it was 1:20.
I already gave you my lunch money, what more do you
started to shake at first. Something told me
try to fake a stomach ache, it worse.
I screamed,
ow, my appendix feel like ache at first. Teacher, teacher, quick, I need to take it down.
What's the matter?
I don't know, my leg, it hurts.
Hey, I thought you said it was just Tommy.
Oh, I mean it is, but I also got a bum knee.
Mr. Mathers, the fun and games are over. And just for that, son, you're gonna get some extra homework.
But don't you wanna give me after school detention?
Nah, that bully wants to beat your ass and I'ma let
him. Damn it, ever since the day I was born, drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song.
Brain damage,
ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song.
Brain damage. Way before my baby daughter Haley, I was harassed daily by this fat kid named D'Angelo Bailey, an eighth grader who acted obnoxious, cause his father boxed us, so every day he shoved me in the lockers. One day he came in the bathroom while I was pissing and had me in the position to beat me into submission. He banged my head against the urinal till he broke my nose, soaked my clothes in blood, grabbed me and choked my throat. I tried to plead and tell him we shouldn't be, but he just wouldn't leave. He kept choking me and I couldn't breathe. He looked at me and said,
you wanna die, auntie?
The principal walked in and started helping him sort me. I made him think they beat me to death, holding my breath for like 5 minutes before they finally left. Then I got up and ran to the janitor's storage booth, kicked the joints loose and ripped out the foreign screws. Grabbed some sharp objects, brooms, and foreign tools. This is for every time you took my orange juice. I stole my tea in the lunchroom and drank my chocolate milk. Every time you tipped my tray and it dropped and spilled. I'm getting you back, bully, now once and for good. I cocked the boomstick back and swung hard as I could and beat him over the head with it till I broke the wood. Knocked him down and stood on his chest with 1 foot. Made it home later that same day, started reading the comic, and suddenly everything became gray. I couldn't even see what I was trying to read. I went deaf and my left ear started to bleed. My mother started screaming,
what are you on, drugs? Look at you, you're getting blood all over my drugs.
She beat me over the head with the remote control, opened a hole and my whole brain fell out of my skull. I picked it up and screamed,
look, bitch, what have you done?
Oh my god, I'm sorry, son. Shut up, you cunt. I said, fuck it. Took it and stuck it back up in my head, then I sewed it shut and put a couple of screws in my neck.
Brain damage. Ever since the day I was born, drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song.
Brain damage.
Ever since the day I was born, drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song.
Brain damage. It's brain damage.
Funktioniert das Standardsystem nicht mehr, entwickeln sich Alternativen. Ob Montessori, Waldorfschule oder Homeschooling. Homeschooling ist wohl eher unbekannt. Es bedeutet, dass die Eltern ihre Kinder zu Hause selbst unterrichten. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie von Ihren Eltern zu Hause unterrichtet worden wären, Herr Till?
Ganz davon abgesehen, dass das bei mir gar nicht möglich gewesen wäre, da mein Vater alleinerziehend war und arbeiten musste. Ich könnte es mir so aber trotzdem nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, halte da nicht viel von, weil, ja, also es geht ja irgendwie in der Schule nicht nur ums Lernen und was man lernt, es geht ja auch um das ganze soziale Umfeld, halt jetzt der Umgang mit anderen Kindern und mit Autoritäten. Und von daher finde ich das ganze Homeschooling-System sehr fraglich. Also ich glaube nicht, dass das wirklich gut ist für die Kinder.
Gerade in Bezug auf soziale Kontakte.
Halt genau, gerade darum. Also halt natürlich lernt man zu Hause wahrscheinlich auch eine ganze Menge von seinen Eltern, halt wenn es jetzt rein um den Stoff geht. Aber ja, also halt jetzt wie man sich anderen halt gegenüber verhält und auch mal mit irgendwelchen schwierigen Situationen umgeht, zwischenmenschlich, das kann man zu Hause nicht lernen. Da bin ich mir ganz sicher.
Familie Große-Lühmann aus Ochenbruck in Franken kann sich gar nicht vorstellen, dass ihre Tochter Christine auf eine öffentliche Schule geht. Sie unterrichten die Achtjährige daheim.
Die kleine Christina sitzt zusammen mit ihrem Vater am Esstisch. Beide schauen in ein Englischbuch. Heute ist Unit 4 an der Reihe. Eigentlich nichts Aufregendes, nur dass Christina von ihrem Vater unterrichtet wird.
Good morning, boys and girls. I'm Mrs. Griffin, your English teacher.
Good morning, Mrs. Griffin.
Sit down, please. Ben McDonald, where is Ben?
I'm here.
You are late, Ben. Sit down, please.
Sorry, I'm late.
Der Schulranzen in der Ecke, die Erdkundekarte an der Wand, die Tafel am Fenster. Alles erinnert an ein Klassenzimmer einer staatlichen Schule. Christina dorthin zu schicken, ist für ihren Vater Jörg Ruse-Lühmann jedoch nie in Frage gekommen. Er glaubt, dass sie zu Hause besser lernen kann. Außerdem befürchtet er, seine Tochter könnte in der Menge der Schüler untergehen.
Dieser Aspekt des Lernens ist das eine. Das andere ist, dass wir auch natürlich auch Werte vermitteln möchten, die wir in öffentlichen Schulen vielfach vermissen. Und diese ganzheitliche Erziehung und Bildung, die nicht nur den Kopf umfasst, sondern auch das Herz und den Charakter, das ist uns sehr wichtig, auch von unserem Glauben her.
Genau das fehlt Jörg Ruse-Lühmann in einer staatlichen Schule. Diese Kritik kennt Dr. Ludwig Unger, Pressesprecher des Bayerischen Kultusministeriums, nur zu gut. Gelten lassen will er sie aber nicht.
Grundsätzlich ist es in Bayern vorgesehen, dass der Unterricht in der Schule stattfindet. Das hat den Vorteil, dass im Schüler aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Umfeld zusammenkommen. Wenn einer katholisch ist, lernt er auf einmal, dass es auch evangelische und jüdische Kinder gibt. Und es bietet den Vorzug, dass letztlich die Lehrkräfte eine einheitliche qualifizierende Ausbildung haben. Das bedeutet, dass die Qualitätsstandards prüfbar sind.
Diese Qualitätsstandards sind beim Homeschooling so nicht gegeben, sagt Dr. Ludwig Unger. So ist es für ein Heimschulkind schwer, zum Beispiel das Abitur komplett von zu Hause aus zu erreichen. Ohne einen Wechsel an eine öffentliche Schule geht es meist nicht. Für Familie Große-Lühmann ist diese Vorstellung ein Horror. Ihre Befürchtungen reichen noch viel weiter. Vor einigen Jahren wurde an der örtlichen Grundschule ein Mädchen vergewaltigt.
Das ist natürlich jetzt nur die Spitze eines Eisberges, aber man erlebt ja auch heute, Stichwort G8 und den Druck, der dort aufgebaut wird für die Kinder zunehmend so, dass sie dem Druck oft nicht mehr gewachsen sind, dass sie kaum noch Zeit zum Spielen haben, kaum noch Zeit für Freizeit haben, dass sich alles nur noch auf Lernen konzentriert und manche auch wirklich psychische Probleme dabei haben. Und das möchten wir unseren Kindern nicht antun.
Tatort Schule, kleine Kinder als Opfer. Dr. Ludwig Unger will diese Fälle nicht verharmlosen, aber so dramatisch sieht er die Situation nicht. Seiner Meinung nach treten in jeder Gruppe Probleme auf. Homeschooling sei da auch keine Lösung. Trotzdem steht für Christinas Eltern fest, ihre Tochter wird weiter daheim unterrichtet. Daran können auch Nachteile nichts ändern.
Nachteile sind zum einen, dass wir hier in Deutschland unter einer starken Repression der Behörden leiden. Ja, man muss oft unter der Hand das machen. Nachteile können sein, auch wenn jetzt Eltern das nicht ordentlich machen, wenn sie ihrer Verantwortung hier nicht bewusst werden.
Zuerst versucht der Staat, die Eltern durch Bußgelder umzustimmen. Wenn das nichts hilft, steht irgendwann die Polizei vor der Tür und bringt die Kinder zwangsweise zur Schule. Im Extremfall kann den Eltern sogar das Sorgerecht entzogen werden. Solche Strafmaßnahmen schrecken viele Eltern ab. Nicht so Christinas Eltern. Sie wollen bis zum Schulabschluss ihre Kinder hartnäckig bleiben.
Also hier in Deutschland wird sicherlich noch ein langer, steiniger Weg sein, den wir da zu beschreiten haben, weil wir auf dem Rechtsweg hier nicht weiterkommen.
Familie Große-Lühmann will diesen langen, steinigen Weg auf sich nehmen. Aus Sicht des Kultusministeriums ist dieser Hürdenlauf gar nicht nötig. Wir haben ja ein gutes Schulsystem, meint Dr. Ludwig Unger. Er glaubt nicht an eine Zukunft mit Homeschooling.
Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know?
Das letzte Jahrhundert war für die Schule ganz schön turbulent und die Zukunft hält weitere Turbulenzen bereit. Wie sieht die Schule der Zukunft wohl aus?
Was ich sehr schön finden würde, wäre Schuluniform, damit diese Diskussion um die Klamotten aufhört. Genügend gut qualifizierte Lehrer und Fairness auf beiden Seiten.
Also dass sie natürlich modernere Techniken eingesetzt werden, wie PCs, wie multimodales Lernen. Ich denke, dass sie von der Didaktik oder von der Methodik sich vieles tun muss, dass es mehr Richtung Gruppenarbeit gehen wird und nicht mehr Frontalunterricht sein wird.
Also ich wäre für Ganztagsschulen, weil da haben die Schüler einfach mehr Zeit, den ganzen Stoff, den sie jetzt in 6 Stunden reinpauken müssen, besser zu lernen und intensiver durchzunehmen.
Immer neue Medien, immer mehr lernen, aber trotzdem auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Alles ist nicht Hightech, sondern man muss das Hirn ein bisschen anstrengen. Das Internet allein kann es nicht regeln.
Ja, so Virtual Reality Unterricht, so von zu Hause, kann man sich dann so einlenken. Und dann hat man so virtuelle Lehrer, alle gut aussehend. Alle natürlich total nett. So stellen wir das vor.
Herr Till, wenn Sie ein Buch über die Schule in der Zukunft schreiben würden, wie sähe da die Geschichte wohl aus?
Ich glaube, die Geschichte sähe gar nicht großartig anders aus, als wenn sie heute spielen würde. Denn die Probleme bleiben, glaube ich, gleich. Also halt natürlich wird sich irgendwie technisch einiges ändern in Zukunft. Wird mit Laptops gearbeitet und man hat keinen Schulranzen mehr, sondern halt einen USB-Stick. Aber das ändert ja nichts an den halt ganzen zwischenmenschlichen Sachen und die Probleme bleiben halt immer noch die gleichen. Halt, es werden Klicken gebildet, halt, es geht um Freundschaft, es geht darum, sich irgendwie zu verlieben zum ersten Mal und ich glaube nicht, dass sich das ändert. Das war früher schon so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein und von daher würden meine Bücher dann in Zukunft auch nicht anders aussehen.
Zwischen Ihnen und mir steht eine ganze Revolution. Ihre alte kaiserliche Ordnung gibt es nicht mehr.
So wie man uns als Kleinkinder gelernt hat, was man alles für den lieben Gott tun könnte, das haben wir dann alles für den Führer gelernt.
Also ich bin immer noch stolz drauf, dass ich da mir Gedanken gemacht habe. Und dass ich mich durchgefunden habe, auch zum friedlichen Weg.
Ich denke auch mal, dass es einfach Disziplinförderung war. Dass einfach die Jungs und die Mädels da in so einer Organisation drin sind, wo es heißt, ihr müsst einfach parieren, wie wir das wollen.
Die einfachste Lösung, die es wäre, ist, dass man einfach sagt, reduziert die Klassen um 50%, dann sind 90% aller Probleme gelöst.
Grundsätzlich ist es in Bayern vorgesehen, dass der Unterricht in der Schule stattfindet. Das hat den Vorteil, dass Schüler aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Umfeld zusammenkommen.
Jetzt sind wir also beim Laptop angelangt. Das Thema unserer Sendung war ja die Entwicklung der Schule im vergangenen Jahrhundert. Am Anfang der Sendung haben wir eine Behauptung aufgestellt. Was sich im Großen in der Politik abspielt, spielt sich im Kleinen in der Schule ab. Wir haben also die Schule als Spiegel der Gesellschaft bezeichnet. Konnte Sie unsere Sendung von dieser Behauptung überzeugen?
Ja, man hat ja ganz deutlich jetzt gehört, wie das damals war und wie das vor kürzerer Zeitraum, wie das heute ist. Und es zeigt sich doch eben, Staat und Schule hängen sehr, sehr eng zusammen und jeder ist ein Kind seiner Zeit. Und das sind natürlich vor allem auch die Lehrer, die eben im Staatsdienst stehen. Und ich glaube, das wird auch eben immer so sein in Zukunft. Halt die Zeiten ändern sich und halt die Gesellschaft ändert sich und somit eben auch die Lehrer und die Schule.
Ja, da möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Können Sie den Schülern von heute noch einen Rat mit auf den Weg geben?
Ja, das kann ich natürlich lesen, ganz viel lesen, weil ich finde, durchs Lesen lernt man noch am meisten durchs Lesen lernt man Rechtschreibung, durchs Lesen lernt man sich auszudrücken und ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dabei noch ein paar Bücher von mir sind, die gelesen werden.
Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über Jochen Till erfahren will, kann sich auf seiner
Homepage www.jochentill.de über seine Bücher informieren. An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei der Eberhard von Kuhnheim Stiftung für die finanzielle Unterstützung bedanken. So wurde uns ein interessanter Einblick in den Radiojournalismus ermöglicht. Außerdem möchten wir uns bei unserem Mediencoach Andreas Mack bedanken, der uns das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite stand. Ihr Tatfunkteam vom Hans-Karosser-Gymnasium Landshut. Stefanie Eder, Tobias Ried, Evelyn Aweck, Sarah Becher, Andreas Bernhard, Alexander Fischerauer, Hans-Georg Höllerer, Thomas Mühlbauer, Theresa Schmidt und Alexander Zahlhofer. Und nicht zu vergessen unser Kursleiter Thomas Oberhofer.